Hallo bei Trending Topics. Die Subscription Economy ist auf dem Vormarsch. Warum kaufen, wenn man auch mieten kann, heißt die Devise. Mit dem Berliner Startup Dance kommt nun ein neuer Player nach Wien, Hamburg, München und Paris, der seinen Kundinnen E-Bikes und E-Mopeds zum Monatsabo-Preis anbietet. Wie das geht und was dahinter steckt, darüber spreche ich heute mit Christian Springup, dem Co-Gründer von Dance. Hallo Christian.
Moin Jakob, schön hier zu sein.
Ja, freut mich, dass du heute bei uns im Podcast bist, denn heute ist ein ganz besonderer Tag für Dance, denn ihr startet heute zeitgleich in Wien, Hamburg, München und Paris. Was bekommen denn die User bei euch?
Ja, es ist ein großer Tag in der Tat für uns. Bei uns gibt es ein Premium E-Bike und ein Premium E-Moped im Abo, also weg von Ownership. Man muss es nicht kaufen, sondern man kriegt es direkt vor die Tür geliefert und wenn es irgendwelche Probleme gibt, kommen wir vorbei und reparieren es.
Okay, was ist da die große Idee dahinter? Ihr verfolgt wahrscheinlich ein größeres Ziel mit diesen Abos.
Genau, also was für uns beim Start von dem Unternehmen eine Kernsache war, die uns halt, also für uns eine Herzensangelegenheit ist als Gründer, ist, bessere, lebenswertere Städte zu machen, ja, und wir haben halt verschiedene Geschichten, wie wir da hingekommen sind, ja, also ich habe zum Beispiel 3 Kinder, das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, wie anstrengend und gefährlich Autos in der Stadt sind. Wir haben das Klima als Riesenherausforderung für uns, aber vor allen Dingen auch für die nächste Generation und gerade das Thema Mobilität und Mobilität in Städten spielt da eine große Rolle. Und wir haben uns halt gefragt, was für ein Produkt können wir, also wir sind Produktleute, ja, wir lieben es, Produkte zu bauen und Produkte irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und für uns so war so, okay, was für ein Produkt können wir bauen, um zu helfen, dass wir in die richtige Richtung gehen bei diesen Zielen. Und wir sind da einfach bei dem Thema E-Mobilität und vor allen Dingen E-Bikes gelandet. Ja, also wir haben einfach gesehen, okay, das ist ein Fahrzeug, was wirklich in der Lage ist, Autos zu ersetzen, was so ein bisschen ursprünglich mal aus der alten Generation kam, ja, also so, das ist was für alte Leute und dann irgendwann haben alle gemerkt, ja, wow, ey, wenn ich ein E-Bike habe, ich kann auf einmal lange Strecken fahren, ich schwitze nicht, ich benutze das Fahrrad für Strecken, wo ich vorher immer ans Auto oder an Bus und Bahn gedacht habe automatisch. Und das ist halt ein Trend, der Städte automatisch transformiert, umso mehr Leute auf das umsteigen. Ja? Und was wir einfach gesehen haben, ist, dass es ist sehr, sehr teuer an der Anschaffung. Also generell elektrische, also gerade E-Bikes sind einfach sehr teuer in der Anschaffung noch. Und sobald es ein Problem gibt, hat man halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Problem, weil halt die Reparaturinfrastruktur und so weiter einfach mit sehr langen Wartezeiten verbunden ist, sehr fragmentiert ist. Und da sind wir als Lösung bei einem unkomplizierten Abo gelandet. Also mehr ein Service und nicht so sehr irgendwas kaufen und dann selber dafür verantwortlich sein. Genau, und dann sind wir bei dem Thema E-Bikes und E-Mopeds als Subscription gelandet, um dieses Produkt sozusagen jedem einfach zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Okay. Die Genese der Firma ist, finde ich, ganz interessant, denn du hast ja zuvor den Website-Baukasten Jimdo gemacht und hast dich dann mit den beiden ehemaligen Soundcloud-Gründern zusammengetan. Das heißt, ihr kommt eigentlich aus schon sehr anderen Bereichen und jetzt im Mobility-Bereich. Wie schwer war der Wechsel der Branchen?
Der Wechsel war interessant, sage ich mal so. Also für uns definitiv eine neue Herausforderung sozusagen von in gewisser Weise nur Software oder digitalen Inhalten hin zu Hardware und etwas, was man anfassen kann, plus sozusagen Operations, also wirklich on the ground, Mechaniker, Lieferungen und so weiter. Hohe Lernkurve, die total viel Spaß macht. Aber ich glaube, was uns beide vereint, ist, dass wir aus diesem, wir haben beide erlebt oder alle drei haben wir erlebt, wie die Welt sich geändert hat von ich kaufe etwas zu ich habe eigentlich eine Subscription. Also ich habe das in der Softwarewelt erlebt. Ja, am Anfang hat man CDs bekommen und Software als irgendwie Windows-Applikation. Und dann haben die Hersteller jedes Jahr einen versucht, ein Upgrade zu verkaufen und was jetzt noch viel mehr kann. Und das ist halt alles komplett in Subscriptions gewandert. Und genau das Gleiche haben wir mitgemacht und in der Musikbranche exakt das Gleiche. Ja, früher wurden CDs verkauft und jetzt hat eigentlich jeder ein Streaming-Abo und man besitzt Musik nicht mehr. Ja? Und dieses Modell hat unglaublich viele Vorteile und wir haben völlig unabhängig voneinander überlegt, was wollen wir als nächstes machen. Also wir sind beide aus den Firmen sozusagen aus dem Tagesgeschäft ausgestiegen. Und für uns war dieses Thema Impact und wirklich eine Veränderung machen in der Welt wichtig und das halt mit einem Produkt, was wir auf die Straße bringen können. Also und da sind wir bei diesem Thema, was ich ja erzählt hatte, gelandet. Wir kannten uns tatsächlich vorher nicht. Also wir haben jetzt keine enge Verbindung vorher gehabt. Wir hatten einfach beide die gleiche Idee, haben uns dann über befreundete Unternehmer sozusagen getroffen und dann hat es Klick gemacht und wir haben gemerkt, okay, wir haben den gleichen Background und wir wollen eigentlich das Gleiche und haben uns dann zusammengetan. Ja.
Okay, also besser zusammen als gegeneinander im Wettbewerb.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Wettbewerb ist ja gut. Ja, ich glaube generell, wenn man der Einzige wäre, der irgendwas macht, dann wäre ich eher skeptisch, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Ja, ich glaube auch letztlich braucht es immer ein paar Mitbewerber, damit man auch einen gesunden Markt hat und verschiedene Produkte auch hat für die Kunden. Aber also auf uns drei bezogen jetzt, also wir sind alle nicht so, dass wir was alleine machen wollen. Wir glauben halt an, man braucht ein starkes Team, um Ziele zu erreichen. Und das ist das Gleiche im Unternehmensaufbau, aber auch im Gründungsteam. Ja, wir sind jetzt nicht so, dass, also ich würde niemals alleine ein Unternehmen gründen. Das ist nicht der Ansatz. Und da haben wir uns gut gefunden. Wir ergänzen uns super von sozusagen Stärken und Schwächen. Hm. Und so ist das zusammengekommen.
Okay. Lass uns mal über das Produkt sprechen. So in kurzen, knappen Sätzen. Was bekommt man denn bei euch? Was zahle ich pro Monat und was habe ich dann am Ende bei mir stehen?
Also man bekommt ein Premium-E-Bike mit allem, was dazugehört. Also mit vor allen Dingen mit allen Sachen, um die man sich sonst noch extra Gedanken machen muss. Diebstahlschutz, Schloss, Korb, ja oder nein, also und halt Licht und so weiter, ja, es ist halt einfach ein E-Bike, was vor der Tür steht und was dann funktioniert und man muss keine große Auswahl treffen und man muss sich im Prinzip um nichts Sorgen machen. So, unser Preis für komplett flexibel und so weiter ist 79 Euro im Monat, das heißt, ich kann das kriegen, wenn ich dann nach 2 Monaten nicht mehr will, kann ich es einfach wieder zurückgeben. Wir haben auch ein Jahresangebot, also wenn man sagt, okay, das ist das, was ich will, ich weiß auch, ich will das langfristig, dann senkt sich der Preis auf 59 Euro im Monat. Wir haben jetzt zum Start ein Spezialangebot. Für den Anfang sind es 69 Euro für das Flexible und für das Jahresabo sind es 49 Euro. Das ist aber jetzt, um so ein bisschen in den Markt reinzukommen und möglichst viele Leute dafür zu begeistern. Das wird sich dann aber bald sozusagen ändern.
Okay. Ihr seid ja schon in Berlin seit längerem am Markt. Welchen Trend siehst du da? Nehmen die Leute tatsächlich so das Jahresabo, um halt die Monatskosten ein bisschen zu sparen oder nehmen die lieber den höheren Monatspreis in Kauf? Weil im Winter ist es ja manchmal, ich glaube auch in Berlin, in Wien auf jeden Fall, ein bisschen undankbar, mit dem Fahrrad oder mit dem E-Moped zu fahren, habe ich schon mal gemacht, macht nicht so viel Spaß. Da würde ich eher dazu tendieren, euch das E-Bike so im November wieder zurückzugeben und dann wieder im April zu holen. Welchen Trend siehst du?
Da muss ich sagen, wir hatten bisher nur das flexible Monatsabo. Wir sind ja relativ spät letztes Jahr in Berlin gestartet und sind noch so ein bisschen so in der Testphase, genauso auch in Hamburg. Und da haben wir wirklich gesagt, okay, so einfach wie möglich einen Preis, den bezahle ich pro Monat und das Jahresabo gab es bisher noch nicht. Das ist aber tatsächlich auch genau aus dem Trend gekommen, dass wir gesehen haben, es gibt Leute, die sagen, ja, das ist das Richtige, ich will das behalten. Und wenn ich mir jetzt aber ausrechne, dass ich das hier für 2-3 Jahre behalte, dann will ich daraus eigentlich auch ein Incentive haben. Und dem werden wir sozusagen damit gerecht. Also, und wie dann die Verteilung aussieht, das werden wir dann sehen, ja. Aber also, was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall, dass natürlich fahren Leute weniger Fahrrad, wenn es draußen stürmt und regnet. Ja? Okay. Aber generell, sobald Leute, und das ist mit dem E-Bike tatsächlich auch nochmal anders als mit dem normalen Fahrrad, sobald ich Erfahrungen damit habe und das sozusagen zu meinem Standard-Fortbewegungsmittel geworden ist, macht das Wetter weniger aus, ja, also ich habe halt im Winter auch eine Situation, dass ich nicht schwitze, dass ich mich nur vernünftig anziehen muss, ja, aber mir ist dann nicht kalt und ich muss aber auch jetzt gleichzeitig nicht anfangen zu schwitzen, was sonst im Winter immer so ein bisschen diesen Konflikt auslöst, weil ich muss mich eigentlich dick anziehen, aber dann wird mir irgendwann zu warm, ja. Also wir merken schon, dass die Leute eigentlich das eher behalten, ja, fahren vielleicht mal ein bisschen weniger, aber es ist auch was, was die Leute das ganze Jahr durch benutzen.
Absolut.
Was auf jeden Fall so ist, ist, dass dieser Umschwung auf, ich steige jetzt um auf dem Fahrrad, der ist natürlich bei vielen Leuten im Frühling einfach, da sind die Leute gewillter, ja, oh, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das auszuprobieren in gewisser Weise, aber meistens halten, also gerade mit E-Bikes sieht man, dass die Leute das immer länger durchhalten sozusagen und das dann auch zum Standard für das ganze Jahr wird. Und da tragen wir mit diesem 12-Monats-Abo, also dem tragen wir Rechnung, aber klar, es gibt auch Leute, die bestimmt sagen, ja, du ganz ehrlich, ab Oktober kriegt ihr es zurück und das ist dann auch fein, ja.
Okay. Welche Gründe sprechen für dieses Abo? Denn wenn ich jetzt beschließe, ich steige jetzt wirklich auf E-Bike um, die nächsten vielen Jahre, könnte ich mir ausrechnen, dass nach 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich ist es besser, mir ein eigenes zu kaufen, als den Abo-Preis zu zahlen. Wie siehst du das?
Das sehe ich natürlich ganz anders, aber Überraschung. Also es ist so ein bisschen so, ich glaube, was oft nicht richtig gerechnet wird, ist dieser sozusagen Total Cost of Ownership, ja, dieses schöne, berühmte Wort. Aber es gibt ja auch immer mehr Anbieter, die sozusagen Service- und Diebstahlpaketen mit reintun, wo man auch dann nicht unbedingt geringen monatlichen Preis für zahlt. Und dann muss man sich halt auch überlegen, wie lange behalte ich denn dieses Fahrrad realistischerweise? Also im E-Bike-Segment tut sich viel, ja. Habe ich das, also will ich mir vielleicht nach 3 Jahren Neues kaufen, ja. Und wenn man sich das mal ausrechnet, landet man, also wir haben natürlich diese ganzen Rechnungen gemacht, aber wenn man sich so ein E-Bike kauft und das nach 3 Jahren wieder verkauft, für einen halben Preis zum Beispiel, um sich ein neues zu holen, plus man hat halt ein Wartungspaket und so weiter da drauf, landet man bei einem ähnlichen, manchmal sogar höheren monatlichen Preis, als man den beim Abo hat. Also der Preisunterschied ist gar nicht so signifikant, wie er im ersten Moment, wenn man einfach nur rechnet, ich kaufe das jetzt und multipliziere den monatlichen Preis mal 48 oder 36 oder 24. Das ist aber, also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass wir glauben und das sehen wir halt auch als Trend, dass man weg vom Besitz will. Ja, dass man nicht unbedingt sagen will, ich will mir jetzt was kaufen und ich muss das eigentlich die nächsten 5 Jahre behalten, damit sich das eigentlich lohnt. Ich will dieses große Investment gar nicht machen, sondern ich bin jetzt hier, vielleicht ziehe ich in 2 Jahren um und vielleicht will ich da auch ein anderes Fahrzeug haben. Vielleicht ist das dann nicht mehr das Richtige. Also diese Bindung und Flexibilität und auch dieses, ich bin dann dafür verantwortlich, das geht halt weg. Also ich sage immer, die Leute wollen nicht mehr Produkte kaufen, sondern Services buchen. Das ist, glaube ich, der Trend, der das sozusagen auch jetzt mal unabhängig vom Preis alternativlos macht für die meisten Leute.
Absolut, ja, weil man könnte es ja, man kann ja Abo dazu sagen, aber man könnte auch Ratenzahlung dazu sagen eigentlich, oder? So wie es im Buy Now Pay Later Bereich ja auch immer häufiger angeboten wird.
Ja, genau. Der Unterschied bei Ratenzahlung ist natürlich nur, da kaufe ich eigentlich was, ne? Also das ist zwar dann, ja, ich habe da eine geringere monatliche Belastung, aber wenn ich 3 Jahre Ratenzahlung mache, dann muss ich die auch 3 Jahre machen und am Ende gehört es mir auch so. Also das löst dieses Ding nicht von, ich habe da was, wo ich mich auf sehr lange Zeit festgelegt habe. Und es ist dann, also das Ding ist dann mein Problem sozusagen. Genau. Und das löst man mit einem Abo sozusagen komplett.
Okay. Was ist jetzt im Preis noch inbegriffen? Du hast schon genannt, der Diebstahlschutz, Unfallschutz ist wahrscheinlich auch, wenn Unwetterschäden auftreten. Ist das alles mit einer integrierten Versicherung abgedeckt? Wie funktioniert das?
Ja, genau, das ist alles mit abgedeckt und wir sprechen gar nicht unbedingt von Versicherung, sondern es ist einfach so, man kriegt ein Fahrrad und wenn man das normal benutzt, dann muss man nicht sozusagen sich Sorgen machen, dass einem daraus irgendwelche Kosten entstehen. Ja, also das ist, also wenn da ein Kratzer reinkommt oder so, dann ist das unser Problem und wir reparieren das. Also man hat ein Fahrzeug, womit man ganz normal fahren kann, was man auch draußen stehen lassen kann. Und wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, einen dicken Hagelschauer gibt, obwohl Hagel macht Fahrrädern nicht unbedingt was, ja, aber also das Einzige, was man halt nicht machen darf, ist das irgendwie so benutzen, dass es halt offensichtlich kaputt geht oder in Fluss schmeißen, ein Jahr lang drin lassen, wieder rausholen und sagen, hier habt ihr es zurück, ja. Aber alles, was sozusagen normale Benutzung angeht, oder auch, also auch wenn es Vandalismusschäden gibt oder so, das ist halt dann unser Problem und das ist ja auch genau das Versprechen. Wir wollen halt, dass es ein sorglos Ding ist, ja, dass es nicht irgendwie, auch, dass man gar nicht das Gefühl von einer Versicherung hat. Also wenn damit irgendwas ist, dass man hingehen muss und Versicherungen Schaden melden muss. Das sind halt alles so Dinge, die bei uns gar nicht so richtig vorkommen. Man gibt das Ding zurück und solange das einfach ganz normal benutzt wurde, ist das völlig okay. Und wenn da mal irgendwie jemand gegengetreten hat auf der Straße, dann meldet man halt, ey, da hat jemand gegengetreten und wir kommen vorbei und bringen das wieder in Ordnung. So, also deswegen sprechen wir auch nicht zum Beispiel von Diebstahlversicherung, sondern von Diebstahlschutz. Ja, man muss halt vernünftig abschließen. Wenn es geklaut wird, dann hat man natürlich eine kleine Selbstbeteiligung so, aber dann bringen wir nächsten Tag ein neues. So. Also, und wir kennen die Zahlen, wir wissen, wie groß das Problem sozusagen ist und das ist unser Problem und nicht das von dem Einzelnen, der sich dann da darum so kümmern muss.
Okay. Wie steht es dann um den Akku? Das ist ja wahrscheinlich der wichtigste Part von so einem E-Bike oder von einem E-Moped. Ich hatte auch mal ein E-Moped. Der Akku hat bei diesem Modell, das ich hatte, leider sehr schnell nachgelassen an Reichweite. Wie schaut es denn bei euch aus, wenn ich das dann 1-2 Jahre habe und der Akku hält nicht mehr so lange? Kriege ich den auch ausgetauscht?
Ja, auf jeden Fall. Also und das ganze Konzept ist ja, dass es so ein bisschen so Circular Economy ist, ja. Also das heißt, man hat jetzt, das heißt nicht, dass jeder immer ein nagelneues Fahrrad und ein nagelneues Akku kriegt. Darum geht es auch nicht. Aber wir haben natürlich für alles gewisse Standards. Man kriegt ein Fahrrad, was komplett in Schuss ist und man kriegt auch einen Akku, der eine Kapazität hat, die völlig akzeptabel ist. Es muss nicht immer exakt neu sein, aber das muss immer sowas so um die 90% rum sein, ja. Und wenn der nicht mehr weit genug geht, dann wird er halt getauscht. Ja. Akkus halten mittlerweile tatsächlich, gerade hochqualitative Akkus halten mittlerweile wesentlich länger, als man denkt. So. Also ist oft noch so, also gerade so die ältere Generation hat da immer noch Vorurteile, dass Akkus dann, dass man die auch bestimmt laden muss und sonst wie. Das ist mit diesen Lithium-Ionen-Akkus alles wesentlich besser. Aber was natürlich für uns so ist, wenn wir jemanden haben, der jeden Tag das Ding benutzt und jeden Tag das Ding auflädt, da werden wir den Akku schneller tauschen müssen als jemand, der das weniger nutzt. So. Aber das ist wieder genau unser Ding, dass wir natürlich sagen, okay, wenn ein Akku nicht mehr gut genug ist, dann tauschen wir den aus. Ja. Und wir werden Akkus in der Flotte haben, die werden eine kürzere Lebenszeit haben und manche werden eine wesentlich längere Lebenszeit haben.
Okay, jetzt habt ihr E-Bikes und E-Mopeds im Angebot. In welche weiteren Richtungen denkt ihr? Also man kann quasi so nach unten denken, in Richtung E-Scooter und nach oben denken, in Richtung E-Auto. Kommt das auch mal dazu?
Also ich kann natürlich nichts genau über unsere Roadmap verraten, aber also auf keinen Fall E-Autos. Ja? Wir wollen ja weg von Autos. Ja? Und auch elektrische Autos lösen nicht das Problem, was Autos eigentlich in der Stadt darstellen. Ja? Es gibt durchaus spannende andere Fahrzeugtypen. Ja, ich finde jetzt E-Scooter als privates Fahrzeug nicht unbedingt so spannend, aber also das kann man auch anders sehen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt kurzfristig irgendwie machen werden oder so, aber ich will auch nicht sagen, dass das nie passiert, ja. Es gibt irgendwie so gerade in dem elektrischen Bereich einen Trend, der natürlich total spannend ist, ist das ganze Thema Cargo, ja, also was für Fahrräder können mehr Lasten tragen, können Kinder transportieren und so. Das ist was wir spannend finden, aber auch da ist jetzt nicht so, dass wir das morgen machen werden. Aber das sind auf jeden Fall immer Sachen, die wir uns anschauen. Auch das Thema schnellere Fahrräder unter Umständen. Also da sind die Regularien im Moment nicht super, aber umso besser die Fahrradinfrastruktur wird, umso spannender wird auch sowas. Aber eins nach dem anderen. E-Bikes und E-Mopeds sind schon, glaube ich, so die größten und wichtigsten Produkte, die wir so sehen. Aber ja, da wird sich noch eine Menge tun, glaube ich.
Okay. Jetzt haben wir gerade über die E-Scooter gesprochen. Es gibt natürlich viele andere Startups, Scale-Ups, die auf dieses Free-Floating-Modell setzen, wo ich auch E-Bikes, auch E-Moped sharen kann. Wie seht ihr euch, diese zwei Bereiche? Ihr macht die APOs, dann gibt es Free Floating, wo ich flexibel buchen kann. Ist das komplementär zu sehen? Ist das Mitbewerb? Wie siehst du das?
Also ich würde das eher komplementär sehen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so ein starker Wettbewerb. Ich glaube, den Wettbewerb, den wir tatsächlich ehrlicherweise eher haben, ist Besitz oder Mieten. Ich glaube, generell, wenn man ein Fahrzeug hat, was für einen selber das Standardfahrzeug ist, was man eigentlich im Alltag benutzt, und das ist meistens zur Arbeit fahren, ja, da sehe ich Sharing einfach nicht als richtige Alternative. Also wenn man es jeden Tag benutzt, also erstens ist es zu teuer, aber gut, da gibt es ja auch Ansätze mit Flatrates und sonst was, aber wenn ich irgendwas jeden Tag benutze, dann will ich das kennen, ich will wissen, dass es funktioniert, ich will sicher sein, dass es funktioniert, ich will auch sicher sein, dass ich weiß, dass jetzt eins verfügbar ist und da steht und so. Und das ist einfach, da ist Sharing nicht das Richtige. Sharing ist super, ich benutze das auch viel, ja, gerade wenn ich in Städten bin, wo ich nicht wohne, oder wenn ich irgendwie so One-Way-Strecken habe oder so, dann bin froh, dass es das gibt, gerade so für diese letzte Meile in gewisser Weise. Da sind auch Scooter ein super Produkt für, aber ich sehe das nicht unbedingt als Konkurrenz für das Alltagsfahrzeug. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ich fahre einmal in der Woche irgendwo hin, und da kann man dann natürlich Sharing benutzen. Aber sobald ich wirklich ernsthaft ein Alltagsfahrzeug brauche, dann kauft man sich das oder nimmt das besser im Abo. Ja.
Okay. Ich habe auch gelesen, dass eure Fahrzeuge am Display anzeigen, wie viel CO2 man einspart im Vergleich zu einem Auto. Das würde mich noch interessieren, wo nehmt ihr die Daten her und mit was genau vergleicht ihr, mit welchem Art von Auto vergleicht ihr die Fahrten?
Wir haben da ganz simpel Daten aus Studien genommen, die es gibt sozusagen, die halt den CO2-Ausstoß messen von einem Fahrrad. Ich meine, hat ja keinen direkten CO2-Ausstoß, aber natürlich indirekt über auch die Produktion, über die Batterie, über den Strom, den man da auflädt. Und die gleichen Daten gibt es halt für eine normale Autofahrt. Ja. Das ist jetzt nicht verglichen mit einem Pickup-Truck aus den USA, sondern mit einem normalen Auto. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem Modell, ja, aber mit einem normalen Standardauto, was so in Deutschland rumfährt. So. Ich glaube, das Ding ist, was wir damit zeigen wollen, ist, ja, dass es einen realen Impact hat, wenn man sich entscheidet, das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad zu benutzen, und dass der Impact tatsächlich auch nicht unbedingt insignifikant ist, ja, sondern wirklich messbar und in die richtige Richtung geht. Wo wir natürlich hinkommen müssen, ist, dass, also einerseits, dass weniger Autos besessen werden, weil das ist natürlich, also die Produktion vom Auto ist halt das, was sehr, sehr viel ausmacht, und sobald Autos nicht besessen werden, dass sie halt dann auch eingespart werden für die meisten Wege. Da ist zum Beispiel Sharing, glaube ich, echt eine gute Lösung. Also wenn man denn mal ein Auto braucht, dass man sich wirklich einfach eins für einen Tag, für ein Wochenende oder für 2 Stunden flexibel mietet, das ist super. Ja. Aber ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass die Leute weniger Autos haben und dann auch realisieren, okay, wow, das hat einen echten Impact, weil ich die ganze Zeit hier mit dem E-Bike unterwegs bin und nicht die ganze Zeit ins Auto steige. Das ist halt, also ja, und wir wollen das halt sichtbar machen, ja, dass man es sieht und sagt, Mensch, cool. So, also so ein bisschen hoffentlich ein Motivationsschub, ja.
Okay, alles klar. Noch eine letzte Frage zum Geschäftsmodell. Das heißt, dieses Abo-Modell ist ja auch für euch, glaube ich, ein sehr dankbares Modell, denn ihr habt ja dann Recurring Monthly Revenue, auf den stehen ja Gründer und Investoren ganz besonders, oder? Ist das auch dahingehend sehr spannend für auch weitere Finanzierungsrunden?
Ja, also ich meine, Abo-Modelle sind super, und gerade dieses verlässliche Einkommen ist sehr attraktiv auf jeden Fall. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, wir müssen halt das Fahrzeug kaufen und vorfinanzieren. Und das ist im Gegensatz zu Software natürlich schon komplizierter. Also wir brauchen einfach relativ große Finanzierungsmengen, um sozusagen die Vorfinanzierung zu machen und dann über diese monatlichen Abos das zurückzubekommen. Deswegen gibt es davon auch, glaube ich, einfach nicht so viele, weil das halt ein hohes Investment erfordert, was man wirklich machen muss. Und gerade so dieses Thema Verkauf, da ist natürlich, ich produziere das und dann verkaufe ich das und in dem Moment habe ich meine Marge gemacht, ja. Das geht natürlich, also das geht wesentlich schneller. Da muss man nicht so viel vorfinanzieren. Aber ja, auf Dauer glaube ich, dass da das total viel Potenzial natürlich da drin steckt, wenn man dieses Fahrzeug hat. Und wir haben ja auch ein Incentive, dass das so gebaut ist, was wir auch machen, dass es ganz lange hält. Ja, dass es gut reparierbar ist, dass es lange hält, weil umso länger, umso besser für das Geschäftsmodell. Und das ist auch anders, wenn ich Sachen verkaufe, dann ist halt, wird es eher auf den Verkauf optimiert, ja, dass es da den richtigen Preis hat. Und wenn es dann nach 3 Jahren kaputt geht, dann ist es nicht mehr so richtig das Problem vom Hersteller. So, und das ist, glaube ich, einfach ein Trend, der wichtig ist, dass wir diesen Incentive haben, weil wir, glaube ich, dadurch langlebigere Produkte einfach bauen. Ja.
Mhm. Noch eine allerletzte Frage, die mir jetzt noch einfällt. In Wien und sicher auch in anderen Städten gibt es ja Mitbewerb. In Wien gibt es Edibikes, Bobfeeds, Gorilla Bikes und vielleicht noch einige andere. Was denkt ihr, wie werdet ihr euch in dem österreichischen Markt durchsetzen können und habt ihr irgendwelche Ziele? Wollt ihr Zehntausende, Hunderttausende Kunden? Was ist so die Vision in den nächsten Jahren?
Also erstmal, ich glaube, dass Mitbewerber tatsächlich gut sind. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es gut ist für Kunden, wenn es in der Stadt ein bisschen Auswahl gibt, ja, so dass man auch vergleichen kann. Ich glaube auch, also unsere Positionierung ist ja ein Premium-E-Bike mit einem Premium-Service. Nicht unbedingt das Billigste, aber das, was im Prinzip am besten funktioniert für den alltäglichen Weg zur Arbeit. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das werden die Kunden sehen, werden zu schätzen wissen und werden deswegen darauf setzen. Ja, aber zum Beispiel, es gibt halt Kunden, die wollen super gerne ein Mountainbike, weil sie damit auch in die Berge wollen. Und dann sind wir definitiv nicht der richtige Anbieter, dann geht man woanders hin. Ja? Und wir haben jetzt wir haben natürlich Ziele, aber die kann ich jetzt hier nicht unbedingt nennen, was jetzt genau unser Ziel in Wien ist. Ich glaube, was wichtig ist, wir haben halt sehr große Ambitionen. Also wir sind ja auch gestartet mit einem sehr starken Team, bauen ein sehr starkes Team auf, sind ziemlich erfolgreich im Fundraising und also wir machen das halt, weil wir große Ziele haben. Ja, so 100.000 ist so unser erstes Ziel. Aber es hat ja auch einen Grund, dass wir jetzt relativ schnell in Städte wie Wien und Paris gehen, über Deutschland hinaus, weil wir einfach, das ist für uns eine europäische und irgendwann hoffentlich auch eine weltweite Story. Ja, ich glaube, dieser Markt ist gigantisch groß und ich hoffe eigentlich, dass wir da einen Beitrag zu leisten, dass halt möglichst viele Leute anfangen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. So. Und wenn wir da Erfolg haben, dann, dann wird das allen nutzen und letztlich hoffentlich auch auf die Fahrradinfrastruktur einwirken. Ja? Weil das ist halt so ein bisschen, das ist das, was wir auch sehen. Umso besser die Fahrradinfrastruktur, umso mehr Leute fahren Fahrrad. Ja? Und ich glaube, letztlich das wird ein wichtiger Punkt sein für uns. Umso schneller das geht, umso schneller können auch wir und auch die Mitbewerber irgendwie wachsen in dem Bereich. Sorry, ich habe die Frage ein bisschen breit beantwortet, aber
kein Problem.
Ja.
Ja. Aber Christian, vielen, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg mit dem Start von Dance in Wien und anderen europäischen Städten. Danke fürs Interview.
Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Ja.